Ja, Vater, ich möchte dich jetzt bitten für den Raphael, den du in der
Vorbereitung gesegnet hast, vorbereitet hast, uns dein Wort heute zu sagen. Danke für alles, was in unserer Gemeinde läuft. Danke auch für diesen Staffelstab, den wir gerade übergeben konnten. Danke für alles, was du tust. Und jetzt bitten wir dich, dass du uns selbst berührst, dass wir auf dich hören können und du selber zu uns sprechen kannst. Amen.
So, jetzt sind wir schon recht warm gelaufen, aber ich habe gleich noch mal etwas zum Einstieg von dieser Predigt, und zwar gerade eine Preisfrage. Es gibt etwas zu gewinnen. Und zwar, was haben die drei folgenden Sachen gemeinsam? Viel Schlaf, regelmäßiger Sport und Konsum von Avocados. Gesundheit, geht in die Richtung?
Starkes Immunsystem.
Ja, geht auch in die Richtung? Schön, oh, jetzt sind wir schon, jetzt sind wir ganz nah. Es hat etwas mit dem Aussehen zu tun. Vielleicht mit dem Stichwort, was von der Einleitung von Martin vorher.
Es macht jünger.
Yes. Susan, und du gewünschst eine Nivea-Handcreme, und zwar Q10 Anti-Age. Jünger werden auch durch Handcreme. Genau. Es ist noch unglaublich, wenn man im Internet so ein bisschen schaut, jünger werden, weil ich also denke, ja, Jüngerschaft, man kommt irgendwie so jünger, ist ja, hat ja mehrere Bedeutungen. Man so googelt, wie wird man jünger? Und da findet man einerseits die hochtheologischen Artikel. Der Martin hat das vorher gesagt, du hast 9 Seiten gefunden. Aber es gibt auch die, wo eben steht, man kann Avocados essen, man kann sich regelmäßig bewegen. Auch so wird man jünger, es ist unglaublich. Aber wer hätte das gedacht, dass die Nachfolger von Jesus Christus das Leben lang jünger werden, jünger bleiben? Das ist doch eine wahnsinnige Ansage in unserer Gesellschaft. Ja, der Martin Rühl hat uns am Anfang schon ein bisschen Vorgeschmack gegeben für das Thema Jüngerschaft. Und wir starten heute mit der Predigtserie dazu. Es sind 4 Teile, bis und mit Pfingsten. Und wir kommen ja vom Kirchenjahr, kommen wir ja gerade von Karfreitag und Ostern her. Das ist das Epizentrum schlechthin, warum wir überhaupt da zusammenkommen, warum wir überhaupt einen Glauben haben, warum wir Hoffnung haben. Ja, der Tod von Jesus am Kreuz und natürlich auch die Auferstehung an Ostern. Ohne das, ja, können wir eigentlich sagen, würden wir lieber ausschlafen am Sonntagmorgen. Aber Gott sei Dank hat es Karfreitag und Ostern gegeben. Kannst du die nächste Folie machen? Im Römerbrief wird ein interessantes Bild benutzt, auf welche Reise man sich einlädt beim Thema Jüngerschaft. Oder besser gesagt, was das letztendliche Ziel von Jüngerschaft sein sollte. Genau, da noch mit dem Titel. Jemand hat es vorher im Livestream-Chat schon geschrieben, Jesus ähnlicher werden. Und genau das ist eigentlich eines der Hauptziele, wenn man so will, vom Jüngersein, von der Nachfolge. Der Römerbrief sagt, das ganze Wesen von einer Person wird nach und nach umgestaltet ins Bild von Jesus Christus. Eine zentrale Aufgabe der weltweiten Gemeinde, aber natürlich auch als uns, als Lokalgemeinde, ist, dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen, zum Beispiel durch die Krabbelgruppe, aber auch durch andere Gefäße, und dass sie eine lebendige Beziehung zu ihm leben, dass sie ihn kennenlernen, zum Glauben kommen. Aber das ist ja eigentlich, also schon sehr viel, aber es ist eigentlich nur der Startschuss von einem Lebens, langen Prozess, und zwar einen lebenslangen Prozess, die Umformung anzutreten, immer mehr ins Bild von Jesus verändert zu werden. Und das Gute ist, es ist völlig egal, ob du erst seit ein paar Wochen, seit ein paar Monaten, seit ein paar Jahren oder schon seit 30, 50, 70 Jahren, ich weiß es nicht, Nachfolger bist. Alle bleiben Jünger. Ich habe mir da das Leben von so einem Jesus-Nachfolger, stelle ich mir so ein bisschen vor, ich habe da hinten so eine Landkarte. Ihr kennt doch aus so Piratenfilmen oder Piratencomics oder Cartoons, wo dann die Piraten mit ihren Augenklappen so eine vergilbte Karte vornehmen. Und was haben sie dort meistens drauf auf so einer Karte? Ein Schatz? Ein Kompass? Ja, ein Kompass auf der Karte. Ja gut, okay, mit Nord und Süden und so. Was ist noch häufig auf so einer Klischee-Piratenkarte? Der Schatz wird angezeigt durch ein Marker. Genau, so ein, also ich habe mir das gerade vorgestellt, so ein rotes Kreuz, so ein rotes X, oder? Und dann so pünktlich, wie man dort ankommt. Und ich habe mir irgendwie so vorgestellt, ja, das Leben in der Nachfolge ist eigentlich ein bisschen so. Wir sind auf einer Reise, es ist ein Prozess und ja, wenn man so will, ist das X eigentlich so ein bisschen der Punkt, wo wir Jesus ähnlich geworden sind. Ja, der Jesus gleich. Und ja, das wird wohl wahrscheinlich niemand so ganz schaffen, aber alle sind wir auf dem Weg. Die einen ein bisschen weiter, die anderen ein bisschen weniger weit. Die anderen drehen sich vielleicht im Kreis. Oder die anderen sind sonst irgendwo auf Abweg. Aber alle sind wir auf dieser Reise unterwegs. Wenn wir jetzt mal schauen, was es heisst, ihm nachzufolgen, dann werden wir entdecken, dass es mehr ist, als einfach nur ein paar Schritte gehen. Sondern ein Jünger sein heisst, und ich finde, das sieht man so gut im Neuen Testament, wenn man so sieht, wow, wie die Herren und Damen on fire gewesen sind, ein Feuer in Flammen zu sein für Jesus. Die haben alles zurückgelassen. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Und sie haben ihr Fischernetz gehen lassen. Und sind Jesus nachgefolgt. Jesus hat in seinem Leben häufig Vergleich gemacht, wo er gesagt hat, ich bin. Oder? Er sagte zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens. Oder ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung. Und was hat er noch etwas ganz Bekanntes? Ich bin der gute Hirte. Und sogar noch, ich bin die Tür zu den Schafen. Und ich finde, das ist so ein tröstendes Bildnis, vielleicht weil auch der Psalm 23 irgendwie hinten noch mitschwingt, Jesus als Hirt. Und um das geht es jetzt heute in der ersten Predigt und wir schauen uns dazu Johannes 10 an. Ganz, ganz schöner Text, wo es eben darum geht, das Bildnis Jesus als Hirt. Die ganze Passage geht eigentlich bis Vers 30, aber wir schauen uns heute die ersten Vers, die ersten 10 Verse an. Ich habe das da auch mitgebracht. Johannes 10, Vers 1 bis 10. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. So ist die nächste Folie. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. So ist die nächste Folie. Ich habe es am Palmsonntag schon mal erwähnt, das ist mir in den Sinn gekommen, bei der Vorbereitung, dass etwas, was in der Gesellschaft bei uns einen hohen Stellenwert hat, ist unabhängig. Unabhängig sein, Unabhängigkeit. Unabhängigkeit und Freiheit. Wo es möglich ist, versucht man, unabhängig zu sein, unabhängig zu bleiben. Zum Beispiel für die, die einen sehr guten Lohn haben, die sagen, oh, ich will so schnell wie möglich finanziell unabhängig werden. Das Geld für mich schafft, ich bin von niemandem mehr abhängig, ich muss nirgends mehr angestellt sein, sondern ich bin unabhängig. Oder ich bin mein eigener Chef, im Sinn von, mir sagt niemand, was ich machen soll. Ich lasse mich nicht bevormunden, sicher nicht. Der Einzige, der bestimmt, was ich mache und tue, bin ich selber. Oder auch etwas ganz Beliebtes, was sagt, ich habe ein unabhängiges Denken. Ich lasse mich nicht beeinflussen von diesen und jenen. Sagen auch, ich lasse mich nicht beeinflussen von Religion. Die anderen sagen, ich lasse mich nicht beeinflussen von der Zeitung. Etwas vom Allerletzten, wo man sagen, der aufklärte westliche Mensch will, etwas vom Allerletzten ist, zum Sagen oder zum Zugeben, ich bin abhängig von etwas. Und jetzt denken wir nochmal so an den Bibeltext von vorher, so mit dem Abhängigkeitsgedanken. Gehen wir mal so durch. Okay, es sind Schafe. Wie unabhängig sind Schafe? Es sind Herdentiere. Sie wollen lieber in der Gruppe bleiben, als selber irgendeinen Weg finden. Außer wenn sich mal eins verirrt. Es ist übrigens noch interessant, das Wort Schaf ist gerade im Englischen häufig fast zu einer Beleidigung wurde, im Sinn von, hey, du bist ein Schaf, du glaubst auch alles, wach auf. Das heisst, man beschreibt damit jemanden, der extrem naiv oder blauäugig ist und einfach allem hinterher rennt und nicht selber nachdenkt. Hat man jetzt gerade, so ich denke, im letzten Jahr mit verschiedenen ausgeprägten Verschwörungstheorien, hat man gesagt, ja, denkt nach, lauft nicht wie Schaf, einfach allen hinterher. Also ich zitiere das jetzt, das ist nicht meine Meinung. Und zu allem dazu, man lesen, sind die Schafe in einem Stall drin. Also man Schafe, Herdentiere, sind nicht selbstständig. Sie sind in einem Stall, können nicht einfach rein und raus, wenn sie wollen. Und für mich klingt das eigentlich nach einem absoluten Gegenteil von Unabhängigkeit, von Freiheit, von ich kann machen, was ich will. Und jetzt denken wir mal darüber nach, was ist die Beziehung von einem Hirt zu einem Schaf? Vom Hirt zu einem Schaf. Ein Hirt führt die Herde zu einer grünen Weide, zu einer richtigen, saftigen Grasweide, dass sich die Schafe ernähren können, dass sie etwas zu essen haben. Er beschützt sie vor Gefahren, die auf sie lauern, von Wölfen, von Dieben, von Räubern. Gerade wenn man sich so im Setting vor 2000 Jahren sich das vorstellt. Und was ist die Rolle vom Schaf? Ja, das Schaf folgt am Hirt nach. Das Schaf, man könnte sagen, antwortet auf den Hirt, indem der Hirt ruft es und das Schaf kommt. Das Schaf reagiert. Wenn es zur Wiese geführt wird, was macht das Schaf? Es frisst dankbar das Gras, das da wächst. Wenn ein Wolf oder ein Dieb kommt, um das Schaf zu stehlen oder umzubringen, dann ist es abhängig vom Hirt, dass der Hirt schaut, dass die bösen Gestalten nach jeglicher Form nicht an das Schaf ankommen und sie in Sicherheit bringt. Das Schaf ist vollkommen abhängig und ist eigentlich ein riesen Affront an die heutige Kultur. Man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Manchmal denkt man so ein bisschen, gerade wenn ich mit Kollegen schwätze, die überhaupt jetzt nichts mit Glauben zu haben, sagen die, das christliche Weltbild, das ist besonders in den letzten Jahrzehnten völlig aus der Mode. oder völlig ein Afro, das mag hunderte Jahre so richtig gepasst haben, aber jetzt passt es halt nicht mehr. Aber es ist eben wirklich so, dass eigentlich das Evangelium, aber eigentlich fast alles, was Jesus gesagt hat, ein riesen Afro war. Die Leute haben sich scheinbar darüber aufgeregt, wir haben Pharisäer. Wir haben nachher den Paulus, wir lesen in der Apostelgeschichte, wo sie in Athen waren. Und der Paulus predigt ihnen das Evangelium. Und die gescheiten Philosophen haben eigentlich nur gelacht, wie man so etwas kann glauben kann. Und ich persönlich finde das immer recht beruhigend, wenn man sieht, ah, zu Stunde Null ist es genau das Gleiche gewesen, wie heute, einfach auf eine andere Färbung. Und der Paulus ist ja übrigens das, wie soll man sagen, das Vorbild, zum Schauen, wie hat er das Evangelium im jeweiligen Kontext weitergebracht. Der Juden hat er nicht mehr das kleine ABC beigebracht, da ist er dann gerade schon tief in die Substanz. Bei den Griechen hat er zuerst schon mal von ganz vorne müssen anfangen. Und eigentlich ist es interessant, wenn man sich so überlegt, eigentlich geht es schon zurück bis in den Garten Eden, bis ins Paradies, mit diesem Unabhängigkeitsgedanken. Wenn man so will, das war eigentlich ein bisschen wie ein Schafstall gewesen, wo Gott gesagt hat, schaut mal, das ist euer geschützter Rahmen, da geht es euch gut, da könnt ihr leben, da habt ihr genug zu essen, aber ihr dürft nicht von diesen Bäumen essen. Ihr dürft nicht vom Baum, von der Erkenntnis von Gutem und Bösem essen. Das bisschen Freiheit habt ihr nicht, da müsst ihr vertrauen und abhängig von mir bleiben. Und was macht's? Das ist eigentlich unglaublich modern. Sie werden natürlich von der Schlange, vom Satan verführt. Aber der Trend hat eigentlich schon damals angefangen. Sie sagen, ich will darüber raus schauen. Ich glaube, ich weiß besser, was für mich gut ist. Und sie haben die Frucht gegessen. Sie sind aus dem Paradies geflogen. Ja, und eigentlich außerhalb vom Paradies, wenn man so will, sind sie unabhängiger gewesen. Sind sie freier gewesen. Aber ist es ihnen besser gegangen? Eher weniger. Im Schweiß ihres Angesichts haben sie müssen schauen, dass sie genug Essen bekommen, dass sie müssen das Essen anpflanzen und so weiter. Sie haben das Paradies eingetauscht gegen etwas, wo sie selber ihre Götter sind. Wo sie das Maß aller Dinge sind und sagen, ich bestimme, was gut und richtig ist für mich. Und bis zum heutigen Tag haben wir eigentlich an dieser Auswirkung von der Sünde zu beissen, dass wir immer den Eindruck haben, mir geht es besser, je mehr ich über mich selber bestimmen kann oder je mehr ich über meine eigene Freiheit oder meine Freiheit kann auskosten kann. Und auch so etwas ist, die Menschen sind ja selber zufrieden mit etwas. Ich weiß nicht, wie viele Leute, wenn ich so in, weiß auch nicht, es gibt also Milliardärslisten. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Herren und Damen sagen, nein, es ist eigentlich gerade gut. Es ist ja unglaublich, im Corona-Jahr sind ja viele sehr, sehr Reiche noch reicher geworden. Gut, das mag viele Gründe haben, ich bin nicht Ökonom. Aber ich glaube, es stört sie jetzt auch nicht, wenn zu den 100 Milliarden nochmal 20 dazukommen. Nochmal ein bisschen unabhängiger. Nochmal ein bisschen freier, mit Biegen und Brechen, da geht noch etwas, da hat es noch etwas Luft nach oben. Und ich glaube, eine Frage, die sich jeder Jesus-Nachfolger muss stellen, gerade, ich meine, wir leben alle in der Welt, wir werden geprägt von der Welt, wir lesen Medien, wir schauen Filme, wir lesen Bücher und so weiter, ich auch. Ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss, ganz allgemein ist, glaube ich, dass Gott besser weiß, was gut für mich ist, als ich selber. Weiß Gott besser als ich, was gut für mich ist? Und das mal so ganz ehrlich beantworten. Ich weiß, die rationale, so die theoretische Antwort ist mir ja nicht. Ich finde es übrigens unglaublich, wenn man so wirklich, wirklich ganz, ganz ehrlich zu einem selber ist. Wir haben letzte Pastoren zum Morgen gehabt. Natürlich auch mit Maske und eigentlich gar kein Zmorgen, weil wir dürfen nicht essen. Aber wir haben uns gleich getroffen. Und dann hat einer gesagt, Sie haben letztens in einer Kleingruppe Psalm 23 durchgenommen und sie haben gemerkt, eigentlich glaubt gar niemand von ihnen so wirklich, dass Jesus ihr Hirte ist. Und das habe ich mega krass gefunden und irgendwie zum Nachdenken einladen. Sie haben gesagt, von was? Was ist eigentlich wirklich, also wo tue ich sie in meinem echten Leben umsetzen? Wo glaube ich es wirklich und wo ist es einfach nur Kopfwissen? Und spätestens am Montagmorgen mache ich es dann wieder anders. Schließe mich da völlig mit ein übrigens. Bin ich besser aufgehoben als einzelnes Schaf, das so ein bisschen umherwandert, völlig unabhängig, völlig frei, aber doch so viel Segen verpassend. Wenn wir nochmal unsere Jüngerschaftskarte anschauen, die mit dem roten X, die mit dem Pünktli, kann man es eigentlich so sagen, gehst du näher und näher zu dem roten X, glaube ich, dass es dazugehört, dass du mehr und mehr wirst merken, dass die Abhängigkeit von Jesus nicht etwas Schlechtes ist, sondern etwas Erfüllendes, etwas Heilbringendes, etwas, was gut für dich ist. Und als Punkt 2, sie kennen seine Stimme. Das ist etwas, was mich sehr bewegt hat an diesem Text. Also man könnte noch sehr viel zu diesem Text sonst noch sagen, mit Dieb und Räuber, da gibt es ganz viele Sachen, aber ich wollte mich jetzt noch fokussieren auf, sie kennen seine Stimme. Auf was hören die Schafe? Sie hören auf die Stimme vom Hirt. Sie hören nicht auf die Stimme vom Fremden oder vom Räuber oder vom Dieb, sondern nur auf die vom Hirt. Ein bisschen Kontext. Wie muss man sich so einen Schafstall vor 2000 Jahren damals vorstellen? Und zwar ist das so mehr oder weniger ein Hof gewesen, mit einer Mauer drum. Und der Clou ist, in diesem Hof sind mehrere Schafherden gewesen. Also verschiedene Hirten haben ihre Schafherden dort zusammengefügt, damit sie in Sicherheit sind. Und woher weiß man dann noch, welches Schaf welchem gehört? Man lässt es im Text. Der Hirt steht da und ruft ein Schaf nach dem anderen, bis er die ganze Herde komplett hat. Wenn dann alle Schafe zusammen gewesen sind, ist er losgezogen zu weiden, dass es den Schafen wieder gut geht, dass sie etwas zu essen haben. Am Tag ist es sicherer als in der Nacht, wo Räuber und Diebe umherziehen. Und ich finde das irgendwie so ermutigend, das steht wirklich, das steht genauso im Text, dass er die Schafe, dass Jesus, der Hirte, die Schafe einzeln ruft. Das steht genauso im Text. Und ich finde das so ermutigend, dass es nicht einfach irgendwie so generalisiert ist, sozusagen, ja, er ruft die Schafe und sie kommen, sondern er ruft sie einzeln. Das heisst, er ruft dich und mich. Er ruft, hey Raphael, komm mit in meine Herde. Und sie folgen ihm gern, weil sie die Stimme von ihm kennen. Jetzt gerade mit der Leana, das kann man spontan sein, mit der Leana merke ich irgendwie, wie viel das auch ausmacht. Die ganz kleinen Kinder, sie wissen schon ganz genau, wer ist Mami und Papi und wer ist fremd, wer kennen sie noch nicht so. Und das ist mir irgendwie nochmal ganz bewusst geworden bei dem, sie kennen seine Stimme. Und das ist toll, das ist wunderbar, aber es setzt was voraus, dass die Schafe auch wirklich die Stimme vom Hirten kennen. Wie wenn sie sonst wissen, wer der Hirte ist. Sonst kann ja irgendjemand kommen. Ich glaube, ein Jünger von Jesus sein, wir haben es vorher gesehen, die Einleitung, es heisst ganz viel. Und wir werden in diesen vier Predigten auch nicht die ganzen 9 Seiten von Attribut durchgehen, ziemlich sicher. Aber ich glaube, es heisst, seine Stimme immer besser und besser kennen. Wissen, hey, was sagt mir Jesus? Was ist inhaltlich von Jesus? Stimmt es überein mit dem, was ich kenne? Was heisst denn das auf die Stimme hören? Kann ich das trainieren? Und das Tolle ist ja an der Bibel, es ist ja nicht nur ein Buch, wo gedruckt ist und man kann es lesen wie irgendwie ein Telefonbuch oder ein Roman, sondern man lässt es im Hebräerbrief, wo steht, die Bibel ist das Wort Gottes, und zwar das lebendige Wort Gottes, wo aktiv ist, wo lebt. Und das heisst, wenn ich die Stimme von Jesus kennenlernen immer und immer besser, heisst es, dass ich mich, ja, dass ich mich auskenne in der Bibel, dass ich regelmäßig auf sein Wort höre. Es kommt bei manchen Menschen auch vor, dass sie Jesus ganz hörbar, also wirklich auditiv, hören. Ich persönlich habe es noch nie erlebt. Ich kenne Leute, die das erlebt haben. Oder in Träumen. Und ich glaube, das ist auch ja, etwas Wahnsinniges, wenn man das erlebt. Aber bei allem Hören auf Gott oder auch Menschen, die einem ein Wort weitergeben, wie zum Beispiel ich, ist etwas ganz wichtig. Nämlich, dass man es immer prüft. Und je besser man die Stimme kennt von diesem Wort, desto besser kann man auch herausfinden, ja, stimmt das jetzt, was er da sagt? Ist das wirklich die Stimme vom Wort Gottes, das da überkommt? Oder ist es doch etwas anderes? Ich glaube, viel relativ straube Irrlehren, sage ich mal, kommen da dazu zustande, dass die Leute ganz allgemein, jetzt nicht nur heute, vielleicht auch vor 500 Jahren, einfach nicht so recht wissen, ja, was hat denn Jesus wirklich gesagt? Mir fällt das auf bei Leuten, die eigentlich die Bibel noch nie gelesen haben, dass sie meinen, zu wissen, ah, Jesus hat doch das und das gemacht. Ist ja vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn ihr die Zeitung lest und dann in der Kommentarspalte runtergeht bei irgendeinem Zeitungsartikel, wo um den Glauben oder Christentum geht, dann ist ja dann häufig unten in der Kommentarspalte, schreiben sie ja dann irgendwie, ja, Jesus hat ja auch das und das gemacht und Jesus ist eingestanden für dies und jenes. Und dann frage ich mich manchmal so, hey, ich find's toll, dass sie sich engagieren da in der Kommentarspalte, aber das würde mich jetzt auch noch interessieren, wo sie das gelesen haben. In der Apostelgeschichte 17, da gibt es eine ganz, ganz tolle Stelle, wo der Paulus und der Silas in Beröa, das ist in Griechenland, gehen sie in eine Synagoge predigen und es steht, sie sind dort offen gewesen, sie haben gern zugelassen, aber, was haben sie gemacht? Sie haben Tag für Tag immer geprüft, ob das auch wirklich stimmt, was der Paulus und der Silas da erzählen. Ich bin vor anderthalb Jahren auf einer Konferenz in Hamburg, Evangelium 21 Konferenz, und da war John Piper eingeladen. Das ist einer der, ja, wie soll ich sagen, der absolute Top-Theologe zur Zeit. Und was ich beeindruckend gefunden habe, ich meine, der Mann hat irgendwie schon, weiß nicht, wie viele Bücher geschrieben, das ist wirklich ein demütiger Mensch, predigt, schon x-tausend Predigten gemacht. Und er hat eigentlich seinen Teil angefangen damit, hey Leute, schaut nicht darauf, dass ich John Piper heiße, sondern schaut darauf, ob das, was ich sage, übereinstimmt mit dem Wort Gottes. Und dann dachte ich, hey, wow, das ist schon eine wahnsinnige Ansage. Finde ich toll. Und by the way, das gilt auch für mich. Was ich sage, prüft es nach, ob es wirklich stimmt. Oder ob vielleicht etwas weggelassen ist. Jeder Mensch hat so seine Vorlieben oder vielleicht auch seine verdeckten, seine blinden Flecken. Prüft es nach. Ich bin auch, wir haben ja letzten Sonntag einen OM-Gottesdienst gehabt, dort haben wir es vom Schiff gehabt, der Logos Hope. Ich war dort auch 3 Monate gewesen und ich habe dort einen guten Freund kennengelernt. Also ist inzwischen ein guter Freund aus Malaysia. Und der hat eigentlich Tag ein, Tag aus hat der wirklich gescheite Sachbücher über den Glauben gelesen. Ich habe gestaunt. Die ganze Zeit hat er wieder ein Buch, und nochmal ein Buch, und nochmal ein Buch. Und dann hat er ein bisschen innegehalten mit dem. Und dann habe ich ihn gefragt, warum machst du das? Ich finde es so vorbildlich, dass du so viel über Gott liest, so viele Perspektiven kennenlernst. Dann hat er gesagt, weißt du, mir ist aufgefallen, all die Bücher, die sind schon gut. Aber ich war die ganze Zeit nur immer über Gott am Lesen gewesen. Ich war gar nie ein Wort, oder sehr selten das Wort Gottes an sich am Lesen gewesen. Und das ist eben eines Morgens so eingefahren. Und das weiß ich bis heute noch. Dann kam ich, das ist toll und gut, was man alles lernen kann. Ich meine, ich habe im Theologiestudium auch sehr viel so Sachbücher gelesen etc. Aber eigentlich kommt es darauf an, dass man die Stimme vom Wort Gottes kennt, dass man die Stimme vom Hirt kennt. Eine tiefe Nachfolge, ein Nachfolger zu sein, heisst, die Stimme zu erkennen, vor allem auch aus einem Stimmengewirr, wo verschiedene Stimmen kommen. Und dann gilt es darum, herauszuhören, welches ist die vom Hirt. In unserem Text vergleicht sich ja Jesus nicht nur mit dem Hirt, sondern auch mit der Tür, was ich eigentlich sehr lustig finde. Also Tür, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie so einen profanen Gegenstand. Ich bin die Tür. Und jetzt sagt er, wenn jemand durch mich durchgeht, dann ist er gerettet. Er sagt, es gibt nur einen richtigen Weg in den Schafstall. Und der ist nicht irgendwie aussen rum, sondern er geht nur durch die Tür. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Und ich glaube, das ist das, was im Römerbrief gemeint ist. Genau, das habe ich mitgebracht. Römer 5,2, wo steht, durch ihn, durch Jesus, haben wir Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Gnade, die jetzt Grundlage unseres Lebens ist. Hey, das ist Jüngerschaft pur. Nachfolg pur, wer durch die Tür gegangen ist. Freier Zugang zur Gnade, freier Zugang zur Weite von der Fülle. Man lesen, er sagt dort, hey, ich bringe das Leben in Fülle. Und ich glaube, das Leben mit Jesus fängt eigentlich erst dann so wirklich an. Es ist gut und richtig, dass man einen grossen Fokus auch darauf hat, eben Leute zu Jesus anzuführen, aber ich habe gesagt, für die Mehrheit von uns, wo jetzt da hockt, gilt vor allem auch, wie gehe ich weiter? Was ist Nachfolge? Wie kann ich den Glauben vertiefen? Und ich glaube, das ist Grund zur Freude. Grund zur Freude, wenn man weiss, hey, ich habe einen Hirt, der auf mich aufpasst. Ich habe einen Hirt, wo ich sicher bin. Im Philipperbrief steht das etwas Tolles, Philipperbrief 4. Sagt er, freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch. Hey, und das ist doch eine Zuversicht, das ist eine Abhängigkeit. Logisch, der Schaf geht es auch nicht immer gut, aber freut euch, egal was passiert. Stellt euch mal vor, was es für eine Auswirkung hat auf unser Umfeld, wenn Leute merken, hey, die Person, egal was kommt, die hat eine tiefe Freude. Heisst ja nicht, dass man jeden Tag mit einem Grinsen rumlaufen muss. Aber ich glaube, man spürt ziemlich schnell raus, ob jemand wirklich eine Hoffnung hat, die ihn trägt. Eine tiefe Freude. Leben in Fülle, nicht weil ich selber für mein Glück schaue, sondern gerade weil ich abhängig von Jesus bin. Leben in Fülle, nicht weil ich alle Freiheiten auskosten will, sondern gerade weil Jesus mich von der Sünde frei gemacht hat und ich nicht zuerst noch alles ausprobieren muss. Leben in Fülle, gerade weil Jesus mein Hirt ist, wo mich auf die grüne Aue vom Psalm 23 führt und zu frischem Wasser. Und ich wünsche mir das einfach so und ich bete dafür, dass uns die Freude an dem Hirt packt, dass es einen Unterschied macht, wo man merkt, hey, die Nachfolge, die Jüngerschaft, egal, die einen sind weiter, die anderen weniger weit, das, was uns verbindet, ist, dass wir im gleichen Schafstall sind, dass wir eine Freude haben, eine Hoffnung, die uns trägt. Amen. Ich will noch zusammen beten mit uns. Ja, Herr, danke vielmals, dass du gesagt hast, ich bin der gute Hirt, ich passe auf euch auf, ich führe euch zu den grünen Auen. Ja, und wenn wir ehrlich sind, ganz, ganz ehrlich mit uns selber, dann sind wir sehr häufig weit davon entfernt. Ja, auf dieser Jüngerschaftskarte ist das X manchmal noch sehr, sehr weit entfernt. Und ja, ich wollte dich um Vergebung bitten, Herr, wo wir stolpern, und gib uns einfach die Kraft, dass wir aufstehen können, dass du uns Hoffnung schenkst, Freude schenkst, uns erfüllst und dass wir schlussendlich immer dir und ähnlicher werden, Herr. Danke, dass du den Weg zu dir geebnet hast, dass du sagst, ich bin Tür. Nur durch mich gibt es Zugang in den Schafstall und jeder, der durchtritt, den nehme ich auf in meine Schafherde. Danke vielmals. Amen.